Nach Amtseinführung, das sind Trumps Pläne für seinen ersten Tag im Amt. Warp Speed 2.0, nun auch bei HIV-Impfung. Schockgespräch von Trump und Gates. Und WEF-Auftakt, was planen die Globalisten in diesem Jahr? Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Unter massiven Sicherheitsvorkehrungen hat in Washington die Amtseinführung von Donald Trump als US-Präsident begonnen. Dafür wurden rund 8000 Angehörige der Nationalgarde in die Hauptstadt beordert. Das Regierungsviertel wurde für die Zeremonie weiträumig abgesperrt. Zuvor war die Angelobung bereits in die Innenräume des Kapitols verlegt worden, offiziell aufgrund der niedrigen Temperaturen. Beobachter vermuten jedoch, dass auf diese Weise auch ein möglicher Anschlag des tiefen Staates im Zuge der Amtsübergabe verhindert werden solle. Bereits im Wahlkampf war es zu einem Attentat auf Trump gekommen. In diesem Zusammenhang gab es massive Vorwürfe gegen den von der damaligen Regierung kontrollierten Sicherheitsdienst. Der künftige US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, noch am Tag seiner Amtseinführung eine Fülle an Exekutivanordnungen zu erlassen. Äußerungen von Stephen Miller, Trumps Berater für Einwanderungsfragen, lassen dabei vermuten, dass der Schwerpunkt der Erlasse auf der Migrationspolitik liegt. Dabei wird etwa erwartet, dass Trump den automatischen Erwerb der Staatsbürgerschaft durch Einwandererkinder einschränken wird. Außerdem wird er wahrscheinlich gegen die sogenannten Sanctuary Cities vorgehen. Dabei handelt es sich um Städte, die nicht mit den Einwanderungsbehörden zusammenarbeiten. Vermutlich werden auch Begünstigungen für E-Autos schnell gestrichen werden. Trump hat ebenfalls häufig angekündigt, die sogenannten Kapitolstürmer rasch zu begnadigen. HIV-Impfung mit Warp Speed 2.0 vorantreiben? Ist das der Plan des heute angelobten US-Präsidenten Donald Trump und von Impffinanzier Bill Gates? Jedenfalls haben sich die beiden kürzlich 3 Stunden über die globale Gesundheit unterhalten. Gates habe Trump gefragt, ob er auch die HIV-Impfung derart beschleunigen wolle, wie bereits die Covid-Injektion. Und so Gates wörtlich, ich glaube, wir waren beide ziemlich begeistert von dieser Idee. Weiter hätten sich die beiden auch über Impfungen zu Polio, also Kinderlähmung, unterhalten. Und auch hier sei der US-Präsident nach Aussage von Gates voller Energie und freue sich darauf, die Innovation voranzutreiben. Viele Impfkritiker schockiert eine solche neuerliche Warp-Speed-Ankündigung. So reagierte etwa der Mitentwickler der mRNA-Technologie Robert Malone auf X wörtlich mit »Kein Kommentar«. US-Präsident Joe Biden hat kurz vor seinem Auszug aus dem Weißen Haus den Hauptverantwortlichen für die Corona-Maßnahmen in den USA, Dr. Anthony Fauci, vorsorglich begnadigt. Beobachter sehen darin einen herben Rückschlag für die Aufarbeitung der Verbrechen während dieser Zeit. Auch Trumps damaliger Generalstabschef Mark Milley sowie alle Kongressmitglieder des Untersuchungsausschusses zum Kapitolsturm am 6. Januar 2021 wurden begnadigt. Biden betonte, dies sollte nicht als Schuldeingeständnis missverstanden werden. Politisch motivierte Begnadigungen zum Ende einer Amtszeit sind zwar durchaus gang und gäbe, doch mit der seines Sohnes Hunter Biden und von Anthony Fauci geht Biden weit über das übliche Maß hinaus. Wohin führt Donald Trumps neuerliche Präsidentschaft? Hören Sie dazu einen Kommentar von Auf1 Chefredakteur Stefan Magnet.
Donald Trump wird als 47. Präsident der USA angelobt und tausende Menschen strömen nach Washington. Millionen verfolgen das Ereignis über die Bildschirme. Die Bilder sind mächtig, denn Inszenierung und Show, das ist das, was die Amerikaner können. Was uns von Auf1 aber interessiert, was bedeutet das für unsere Heimat? Was bedeutet der Machtwechsel in den USA für Europa? Gerade in den letzten Wochen irritierte Trump Freund und Feind, Fans und Gegner mit seiner ihm eigenen, teilweise chaotisch erscheinenden Medienstrategie. Er lobte Israel und verspricht volle Unterstützung und dann verbreitete er auf seinem Social-Media-Kanal brutale verbale Angriffe gegen Netanyahu. Er nominiert den Impfaufklärer und mutigen Vertreter des Corona-Widerstands Kennedy als Gesundheitsminister und trifft sich dann zum entspannten Plausch mit dem Impfoligarchen Bill Gates. Es ist für jeden etwas dabei. Wer ihn kritisieren möchte, der findet etwas. Wer ihn als Erlöser anhimmeln möchte, der bekommt Bestätigung. Wir wissen nicht, was am Ende dieser Trump-Revolution, begleitet von Persönlichkeiten wie Kennedy oder Elon Musk, herauskommen wird. Und uns interessiert vor allen anderen Dingen, was es für Europa bedeuten wird. Werden die USA Europa in die Freiheit entlassen? Was geschieht mit den Militärbasen in Deutschland? Und wie kann Europa wahrhaftig souverän, also selbstbestimmt werden? Wird unter dem Einfluss Trumps die Meinungsfreiheit in Europa zurückerobert oder werden aus Trotz die EU-Bonzen Zensurenverfolgung jetzt erst recht brutal aufziehen? Wird im Windschatten der USA der Kampf gegen den globalistischen Deep State überall beginnen oder sind wir Zeugen eines großen Agendawechsels, der nur die Vorzeichen austauscht wie ein Chamäleon seine Farbe, um immer gleich dem immer selben Ziel der neuen Weltordnung den Weg zu ebnen? Für uns steht fest, einen Freiheitskampf kann stets nur der führen, den es betrifft. Wenn wir Europäer frei und souverän werden wollen, dann müssen wir selbst dafür aufstehen und kämpfen. Viele Mitstreiter in Trumps Kabinett sagen selbst, der Kampf beginnt nun erst. Und darum geht es. Wir sehen von den USA ausgehend einen Frontalangriff auf den als links bezeichneten woken Globalismus, der für Homo, LGBTQ, für Klimawahn, für Bevölkerungsaustausch steht. Und diesen Rückenwind müssen und werden wir nun für den deutschen Sprachraum mitnehmen. Die alten und abgewirtschafteten Vertreter des hiesigen Establishments sind in Panik und das dürfen sie auch sein. Denn ihre Lügen fliegen auf und ihre Zerstörung ist nicht länger widerspruchslos und der große Bruder Uncle Sam, der bislang immer gesagt hatte, wo es lang geht, der hat plötzlich seine Laune geändert. Ob Trump alle Versprechen einhalten wird oder ob alles in einer bombastischen Enttäuschung für alle Freiheitsliebenden endet, das können wir jetzt noch nicht voraussagen. Wir von Auf 1, das garantiere ich, werden die folgenden Wochen und Monate kritisch beobachten und alle Beteiligten an ihren Taten messen. Denn nur das zählt am Ende. Worte müssen durch Taten beglaubigt werden.
Und eine Sondersendung zur Angelobung von Donald Trump finden Sie heute Abend exklusiv unter www.auf1.tv. Gestern Sonntag startete die diesjährige Jahrestagung des World Economic Forum in Davos. Morgen spricht etwa EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die im Vorjahr auf dem elitären Treffen den weltweiten Kampf gegen Desinformation ausgerufen hatte. Auf1 wird natürlich auch in diesem Jahr den Gipfel scharf beobachten und hat sich in den frühen Morgenstunden für Sie auf dem Gelände umgesehen.
Klaus Schwab hat gerufen und seine Gäste strömen hier in Davos bereits zusammen zum 55. Jahrestreffen des World Economic Forum hier in der höchstgelegenen Stadt Europas. Davos verwandelt sich in dieser Zeit immer in eine regelrechte Polizei- und Militärfestung. Es sind zahlreiche Sicherheitskräfte im Einsatz. Das Ticket für eine Teilnahme kostet 28.000 Franken, umgerechnet etwa 28.500 Euro. Das Motto des diesjährigen WEFs lautet Zusammenarbeit im Informationszeitalter. Neben Panels und Diskussionen zu den geopolitischen Konflikten auf der Welt steht vor allem der Kampf gegen angebliche Desinformation im Vordergrund. Tatsächlich verbirgt sich hinter dem angeblichen Kampf gegen Desinformation oftmals Zensur, Einschränkung der Meinungsfreiheit und das Deplatforming von unliebsamen Inhalten und Personen. Bei den hier geladenen Gästen handelt es sich um einflussreiche Staatschefs aus aller Welt sowie die Leiter von globalen Organisationen wie der UN oder der WHO. Und vor allem sind natürlich zahlreiche Spitzenführungskräfte von Großkonzernen ebenso anwesend. Der ins Weiße Haus zurückgekehrte US-Präsident Donald Trump wird ebenso am diesjährigen WEF teilnehmen in Form einer Videoansprache an die Teilnehmer. Auf1 wird auch das diesjährige WEF genau beobachten und darüber berichten, welche Ideen hier diskutiert und welche Pläne geschmiedet werden und wie das die politische Weltlage von morgen beeinflussen könnte.
Das oberste Gericht Rumäniens hat die Annullierung der Präsidentschaftswahl im Dezember endgültig bestätigt. Die Berufung des Oppositionskandidaten Calin Georgescu wurde durch die Richter verworfen. Weitere Rechtsmittel sind gegen die Rückgängigmachung der Wahl nicht vorgesehen. Außerdem entschied das Gericht, dass die Wahlannullierung das rumänische Volk nicht in seinen durch die Verfassung geschützten Rechten verletze. Der patriotische Kandidat Georgescu hatte überraschend die erste Runde der Präsidentschaftswahlen gewonnen. Zwei Tage vor der Stichwahl wurde diese jedoch wegen bislang unbewiesener Vorwürfe der Wahlmanipulation durch Russland abgesagt. Die Regierung in Bukarest hat die Wahlwiederholung inzwischen auf 4. und 18. Mai festgelegt. Ob Ceausescu an diesen Wahlen teilnehmen darf, ist noch unklar. Rund 1000 Bürger haben am vergangenen Samstag in Chemnitz demonstriert und dabei einen Blockadeversuch der Antifa geschickt umgangen. Denn die eigentliche Route war von aggressiv auftretenden Linksradikalen blockiert worden. Und so liefen die Oppositionellen in Absprache mit der Polizei einfach in die entgegengesetzte Richtung und dann weitgehend ungestört durch die drittgrößte Stadt Sachsens. Die Antifa blieb nicht viel mehr übrig, als dem Protest über Seitenstraßen zu folgen und diesen lauthals zu beschimpfen. Grund für die Demonstration war die Eröffnung der europäischen Kulturhauptstadt 2025. Zudem sorgte die kurz zuvor bekannt gewordene Haftentlassung des Mörders von Daniel Hillig in der Stadt für Empörung. Der gewaltsame Tod des Chemnitzers, der 2018 von einem syrischen Flüchtling erstochen worden war, hatte damals wochenlange Proteste gegen die Asylpolitik ausgelöst. Am Rande der Demonstration am Samstag traf auf eins auch jenen Mann, der 2018 die ersten Blumen am Tatort niedergelegt hatte.
Mein Name ist Winfried Wenzel aus Chemnitz. Mittlerweile bin ich ja nicht schon 80 Jahre alt, aber trotzdem setze ich mich noch nicht zur Ruhe. Und wie schon gesagt hier, ich hatte erfahren, dass der Mörder nun noch vorzeitig wegen guter Führung, in Anführungsstrichen, rauskommt. Und das hat mich so bewegt, dass ich heute früh 10.58 Uhr am Ort des damaligen Geschehens hier aus meinem Garten ein bisschen Reisig geholt habe, ein kleines Gebinde gebunden habe. Ich hatte die Hoffnung, dass es auch die Zeit überdauert. Jetzt haben wir schon mittlerweile 13.30 Uhr und es steht immer noch. Und das war eigentlich der Anlass, dieses Gedenken zu wiederholen. Und wenn der Mörder hier, ich übertreibe jetzt mal, hier wieder auftauchen sollte, dann sollen die Leute auch wieder an die Tat erinnert werden von damals.
Wie sehr der Mord an Daniel Hillig Chemnitz verändert hat und was der frühere Politiker Wenzel von der Bundestagswahl erwartet, erfahren Sie im vollständigen Interview, nur unter www.auf1.tv. Und warum die Stadt Wien diesmal Luxuswohnungen an Migranten vermietet, erfahren Sie im heutigen Meldungstelegramm.
Die Stadt Wien will 110 neue errichtete Luxuswohnungen ausschließlich an Flüchtlinge vermieten. Dies geht aus einer Antwort von Sozialstadtrat Peter Hacker auf eine Anfrage der FPÖ hervor. Die künftigen Bewohner könnten zudem öffentliche Gelder für die Mietzahlung beantragen. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland Baugenehmigungen für 2400 Windräder mit einer theoretischen Gesamtleistung von 14,1 Gigawatt genehmigt. Diese waren 50% mehr als im bisherigen Rekordjahr 2016. Zugleich wurden rund 500 Windkraftanlagen neu eingeweiht. Über der Ostsee ist es in der vergangenen Woche offenbar zu einer Konfrontation zwischen der französischen und der russischen Luftwaffe gekommen. Nach Angaben aus Paris wurde ein Flugzeug des NATO-Landes vom Feuerleitradar der russischen Luftabwehr erfasst. Ob sich die französische Maschine im russischen Luftraum befand, geht aus den Veröffentlichungen nicht hervor. Der Skandal um den Berliner Grünen-Abgeordneten Stefan Gelpaar weitet sich offenbar aus. Am Wochenende erklärte eine Lokalpolitikerin ihren Austritt aus der Partei und legte ihr Mandat nieder. Die Frau könnte im Zusammenhang mit offenbar falschen Missbrauchsvorwürfen gegen Gelpaar stehen. Über diese hatte der öffentlich-rechtliche Rundfunk Berlin-Brandenburg berichtet, die Meldung aber mittlerweile zurückgezogen. Die Grünen hatten Gelpaar daraufhin eine erneute Kandidatur für den Bundestag verweigert. Mitglieder der Bundesregierung haben im vergangenen Jahr 94 Mal gegen das Nachtflugverbot auf dem Berliner Flughafen verstoßen. Dies meldet die Zeitung BZ unter Berufung auf Angaben der Bundeswehr. Demnach erfolgten 55 Starts und 39 Landungen mit Kabinettsmitgliedern an Bord. Dagegen müssen Passagiermaschinen bereits dann weit abgelegene Ausweichflughäfen ansteuern, wenn sie nur wenige Sekunden nach Mitternacht landen würden.
Kontokündigungen sind inzwischen ein häufig angewandter Versuch, unliebsame Akteure bei ihrer Arbeit zu behindern. Jüngstes Opfer dieser Methode ist die AfD in Nordrhein-Westfalen. In einem Schreiben, das auf eins vorliegt, teilt die Volksbank Düsseldorf-Neuss dem AfD-Stadtverband Düsseldorf mit, dass ihm zum 31. März das Konto gekündigt wird. Als Begründung wird nur auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen verwiesen. Der AfD wird damit nicht zum ersten Mal ein Konto gekündigt. Im Vorjahr wurde bereits der Bundespartei das Spendenkonto von der Berliner Volksbank gekündigt und dem identitären Aktivisten Martin Sellner wurde inzwischen ganze 91 Mal das Konto gekündigt. Bei den gestrigen Landtagswahlen im österreichischen Burgenland, das gemeinhin als sozialdemokratische Hochburg gilt, hat die FPÖ unter Norbert Hofer ein historisches Rekordhoch verzeichnet und landet mit 23,1% auf Platz 2. Die SPÖ unter Hans-Peter Doskozil kann ihren ersten Platz mit 46,4% zwar klar verteidigen, verliert allerdings die absolute Mehrheit und verfehlt damit ihr Wahlziel. Die ÖVP hat ebenso deutlich an Wählergunst verloren und landet mit fast 9% Verlusten lediglich auf Platz 3. Die Grünen können ihre beiden Sitze im Landtag trotz leichten Verlusten beibehalten. Die Schlussfolgerung des steirischen Sozialdemokraten Max Lercher, wonach damit der, Zitat, Höhenflug der FPÖ gestoppt sei, dürfte sich als Wunschdenken entpuppen. Denn tatsächlich sind die Freiheitlichen die einzige Partei, die im Vergleich zur letzten Wahl zulegen konnte. Tatsächlich hat die FPÖ im Burgenland ihren Aufwärtstrend auch dort fortgesetzt, wo sie es traditionell schwer hat. FPÖ-Chef Herbert Kickl hat seine Partei wohl nicht zuletzt deshalb als, Zitat, die einzigen Gewinner bezeichnet. Ganz im Zeichen des Aufschwungs stand auch das FPÖ-Neujahrstreffen am Samstag in Vösendorf. Aktuell versuchen die Freiheitlichen in den Verhandlungen, das von Schwarz-Grün hinterlassene Finanzdebakel in den Griff zu bekommen. Ein erster Budgetplan liegt vor, doch er trifft insbesondere in den Systemmedien auf Kritik. Auf 1 hat sich deshalb in Vösendorf umgehört und die Blaue Basis nach ihrer Einschätzung zu den geplanten Sparmaßnahmen befragt.
Die Stimmung innerhalb der FPÖ ist nach wie vor positiv. Davon konnten sich auch linke Mainstream-Medien aus dem In- und Ausland am vergangenen Samstag beim FPÖ-Neujahrstreffen in Vösendorf selbst überzeugen. Rund 3000 Menschen sollen in die Pyramide in Niederösterreich gekommen sein. Neben der bevorstehenden Wien-Wahl war vor allem das Budget und die einhergehenden Rettungsmaßnahmen Thema. FPÖ-Chef Herbert Kickl dazu:
Wir reißen da nicht ein kleines Motorboot herum in einer Kurve, schön wär's, sondern ein großes, träges Schiff. Das braucht ein bisschen länger. Umso mehr, glaube ich, sind wir alle gefordert, jeder an seiner Stelle, einen Beitrag zu leisten, um all das, was diese Generationen vor uns geleistet und aufgebaut haben, jetzt zu schützen, jetzt zu bewahren, jetzt zu verteidigen, damit wir es dann auch weitergeben können.
Konkret, der ORF wird in Zukunft massiv mit Einsparungen rechnen müssen, wie auch der FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker betont.
Was den ORF betrifft, bin ich davon überzeugt und werde das als Medien entsprechend in den Verhandlungen reinbringen. Es braucht eine komplette ORF-Reform und am Ende dieser Reform muss natürlich die Abschaffung der Haushaltsabgabe stehen.
Nicht nur im Kampf gegen das Budgetdefizit will Kickl die Energien bündeln, sondern auch gegen supranationale Kräfte, die Österreichs Souveränität gefährden.
Im Kampf gegen eine Entmachtung der einzelnen Staaten durch supranationale Organisationen. Ja, wo kommen wir denn dorthin, wenn wir nicht mehr Herren im eigenen Haus sind?
Bei der Blauen Basis zeigt man sich angesichts der jüngst vorgestellten Sparpläne zuversichtlich.
Man muss Einsparungen machen. Schwarz hat hier enorme Schulden verursacht.
Es ist ganz wichtig, dass wir da eben auch den Defizitverfahren von der EU entkämen, weil ganz ehrlich, auch ich will eine Zukunft haben, auch meine Generation will eine Zukunft haben und es ist notwendig, dass wir in Österreich einfach ja, einen guten Haushalt haben.
Da muss man entspannen. Also das, was jetzt natürlich die Medien berichten, das ist alles natürlich aufgeschaukelt, vor allem der Standard. Der berichtet ja auch gern gegen die Freiheitlichen. Ich sag immer, lehnt euch zurück, entspannt euch, die FPÖ, die wird das schon schaffen.
Kein Glück für Terroristen. Nachdem im November mit Johann Guntermann der Kopf der linksextremistischen Hammerbande verhaftet worden war, haben sich heute gleich 7 weitere Mitglieder den Behörden gestellt. Der mutmaßliche Grund für den plötzlichen Sinneswandel: Die Schläger fürchten ein Gerichtsverfahren in Ungarn, wo ihnen wegen brutaler Überfälle auf Patrioten bis zu 24 Jahre Haft drohen könnten. Jedenfalls befinden sich nun die meisten bekannten Mitglieder der Antifa-Gruppe hinter Schloss und Riegel. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.